und Respekt vor allem bei denjenigen, die eine sichtbare Behinderung haben. Und oftmals werden die gefragt, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Und das würdest du einen Menschen, der keine sichtbare Behinderung hat, nicht fragen. Du würdest ihm andere Fragen stellen. Mental Load bei Müttern ist ja ganz extrem und da versuchen wir vor allem halt eben auch Lösungen anzubieten und da Unterstützung zu finden.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo. Zusammen mit Helene bin ich im Marketing-Team und ich studiere nebenbei Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Ich habe uns heute eine neue Gästin mitgebracht und das ist Kerstin Michels von Voyo.
Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf.
Schön, dass du da bist.
Du hast 2019 Voyo mitgegründet. Magst du uns erzählen, was Voyo eigentlich ist und wofür ihr steht?
Ja, genau. Ich bin 2019 bei Voyo tatsächlich eingestiegen und gegründet wurde Voyo jetzt schon 2018, muss man sagen. Damals von Björn Wind und Holger Klinger, zwei ehemalige Arbeitskollegen von mir, die ich vorher bei einem anderen Startup kennengelernt habe und die ursprüngliche Idee zu Voyo entwickelt haben. Und wir wurden damals als Anbieter für Kinderferienbetreuung gegründet und haben uns aber seitdem sehr stark weiterentwickelt. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtiger, darüber zu sprechen, was wir heute machen. Wir stehen heute mit unserer Vision All About People dafür, dass wir Mitarbeitende in jeder Lebenslage und Lebensphase unterstützen. Und das kann man sich so vorstellen, dass das Themen sind von der Schwangerschaft und Geburt bis hin über Kinderbetreuung von Kleinkindern, Umgang mit pubertären Kindern, Beziehungskonflikten, die eigene Gesundheit betreffend. Mentale Gesundheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, bis hin zur Pflege von Angehörigen. Und wir bieten über eine Online-Plattform ganz unterschiedliche Angebote. Das sind einmal Live-Formate, Vorträge, Workshops, Gruppendiskussionen, aber auch On-Demand-Inhalte und vor allem aber auch 1:1 psychosoziale Beratung und Concierge-Services, die in diesen unterschiedlichen Lebensphasen halt einfach Mitarbeitende unterstützen.
Wow. Und wenn wir uns als Unternehmen unterscheiden würden, mit euch zusammenzuarbeiten, wie sieht das dann aus? Wie geht der Weg?
Der Weg ist eigentlich relativ simpel. Es hört sich, ist natürlich ein Riesenangebot, was du gerade schon gehört hast, aber es ist sehr schnell zu implementieren. Das heißt, ihr entscheidet euch eigentlich dazu. Wir nehmen euch natürlich mit an die Hand, um Kommunikationsmaterialien etc. für eure Mitarbeitenden bereitzustellen, denn natürlich müssen die von dem Angebot erfahren. Und dann können sie sich aber ganz einfach auf der Plattform einloggen und dort die Angebote, Serviceleistungen in Anspruch nehmen, die sie in ihrer spezifischen Situation sozusagen benötigen. So einfach ist das eigentlich.
In der Tat nicht so schwer.
Nein.
Also ziemlich einfach sogar. Wenn ich da so drüber nachdenke, dann könnte ja ein, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn nicht, korrigier mich bitte, könnte ja ein kritischer Punkt sein, dass man eure Angebote quasi im Feierabend nutzt. Das heißt, eine psychosoziale Beratung, Kurse, Schwangerschaftsberatung etc., was du gesagt hast, wird ja wahrscheinlich hauptsächlich nach der Arbeitszeit angeschaut. Das heißt, ich bin von der Arbeit gestresst und muss jetzt danach noch Zeit investieren und habe damit quasi noch weniger Zeit für Dinge, die mir eigentlich Spaß machen. Das heißt, im Prinzip verschiebt sich die Verantwortung und Zeit für körperliche und mentale Gesundheit vom Arbeitgeber auf die Freizeit des Arbeitnehmers. Oder habe ich einen Knick im Denken?
Da hast du einen Knick im Denken. Ich glaube, das ist natürlich in der Eigenverantwortung, halt natürlich zu schauen, wann möchte ich diese Angebote in Anspruch nehmen. Wir haben aber tatsächlich eigentlich von morgens 7.30 Uhr bis abends sozusagen Programm. Und wir haben gerade auch, was mentale Gesundheit angeht, Angebote, also über 100 Sport-Live-Bewegungsangebote als Beispiel, nur als ein Teil, die zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfinden. Und auch bewusst Angebote wie zum Beispiel eine aktive Pause, die um 12 Uhr stattfindet oder um 14 Uhr stattfindet, also in den Arbeitsalltag reinfällt, weil es halt einfach auch ganz wichtig ist, Pausen zu machen, überhaupt leistungsfähig zu sein. Es gibt sowas wie Lunch and Learn Nuggets, die dann halt auch um 12.30 Uhr stattfinden, die ich in meiner Mittagspause in Anspruch nehmen kann. Genau, diese Live-Formate finden an verschiedenen Uhrzeiten statt. Es gibt auch Aufnahmen. Das heißt, ich kann eigenverantwortlich ein bisschen gucken, wann möchte ich daran teilnehmen. Du hast in einem Punkt recht, was so ein bisschen privatere Themen angeht. Also wir haben viele Angebote zum Beispiel auch zu Kindesentwicklung, Kindesentziehung. Die fallen dann schon eher in den Abend rein, weil wir natürlich schon auch von den Mitarbeitern mitbekommen, okay, das ist so ein privates Thema, das möchte ich auch gerne irgendwie eher in meiner Freizeit sozusagen nutzen und beschäftige mich dann nochmal damit. Aber grundsätzlich natürlich auch vor allem ein wichtiges Thema, psychosoziale Beratung an sich. Wenn du einen Beratungstermin mit einem Experten, Expertin vereinbarst, dann sollte das auch okay sein, dass du das in deiner Arbeitszeit sozusagen flexibel nutzen kannst. Und das ist ja auch das Schöne, dass viele Arbeitgeber heute ja auch flexible Arbeitszeiten ermöglichen, sodass ich das halt auch mal tagsüber in Anspruch nehmen kann und gucken kann, wie kriege ich das dann sozusagen integriert.
Ah, das klingt gut. Also es ist eben nicht dieses Verlagern von Verantwortung, was ich gerade so aus dem Lehreralltag ganz gut kenne, also dass es dann viele Angebote gibt mit mach doch das noch, also hier ist noch Meditation am Abend, wenn du dann deinen Unterricht vorbereitet hast, aber der Stress bleibt, es kommt quasi nur noch mehr hinzu.
Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir auch sagen, was wir auch fördern wollen, ist vor allem halt eben auch eine gesunde Unternehmenskultur. Das heißt, wir haben ja auch viele Angebote für Führungskräfte im Umgang mit, wie kann ich Work-Life-Balance bei meinen Mitarbeitenden fördern, wie kriege ich das kommuniziert, wie kann ich das unterstützen, weil das natürlich ganz wichtig ist, dass es auch eine Sicherheit gibt, ich darf sowas auch mal auf den Tag mit in Anspruch nehmen. Und das hat natürlich ganz viel auch mit der Unternehmenskultur zu sein. Wie wird das da gelebt? Ne? Was wird vorgelebt? Etc. Und auch da bieten wir gezielt Angebote für Führungskräfte, um halt eben auch eine gesunde Unternehmenskultur oder eine menschenzentrierte Unternehmenskultur, wie wir das nennen, zu etablieren und zu fördern.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Ich finde, Unternehmenskultur ist ja fast zu einem Buzzword geworden. Also ich finde, das ist ja ganz viel, was sich Unternehmen so auf die Fahnen schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wort dafür gibt. Im ökologischen Bereich heißt es immer Greenwashing. Ja? Also wenn man sich mit Dingen brüstet, die man dann im Endeffekt auch irgendwie nicht einhält. Also ist Unternehmenskultur bei ganz vielen Unternehmen ganz, ganz wichtig. Und dann guckt man so rein und stellt fest, nee, doch nicht so sehr. Und dadurch, finde ich, ist es immer mehr negativ konnotiert. Also, dass man denkt, Unternehmenskultur, oh, das schon wieder. Wie würdest du Unternehmenskultur definieren?
Also ich glaube erstmal, Unternehmenskultur ist an sich erstmal definiert als das, was die Kultur in einem Unternehmen ausmacht. Die kann natürlich ganz unterschiedliche Dimensionen annehmen. Wir sprechen bei uns ja auch von einer menschenzentrierten Unternehmenskultur, was halt einfach ausmacht natürlich, dass du deine Mitarbeitenden in verschiedenen Lebenslagen und Phasen unterstützt und das sozusagen an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausrichtet. Gibt aber auch ganz viele andere Unternehmenskulturen. Ich glaube, letztendlich ist es auch egal, wie du das nennst, ob du das jetzt gesunde, wertschätzende, leistungsorientierte Unternehmenskultur nimmst. Ich glaube, was eher das Problem ist, dass viele das noch nicht richtig verstehen, was für ein Potenzial da drin steht. Eine Kultur wirklich aufzubauen, Werte zu definieren, nach denen das Unternehmen sozusagen auch agiert, Entscheidungen trifft, auch Werte zu definieren, nach denen man vielleicht Benefits auswählt. Ich bin, wenn man das mal als Beispiel nimmt, ich glaube nicht, dass ein Unternehmen jeden Benefit irgendwie anbieten muss. Und es gibt auch bestimmte Benefits, die passen einfach nicht zu dem Unternehmen. Und ich glaube, wichtiger ist es zu überlegen, was für eine Kultur wollen wir haben? Und wie schaffe ich es, diese Kultur zu schaffen? Und was zahlt darauf ein? Was zahlt darauf nicht ein? Und das ist eine Beobachtung, die ich mache, dem wird halt wenig Raum eingeräumt. Und das ist ja eigentlich erstmal nichts, was mich viel kostet, aber ich muss mir die Zeit nehmen Und ich muss mir vor allem die Zeit entweder im HR, People und Culture nehmen, aber auch auf einer Management-Ebene, um halt zu überlegen, was wollen wir da halt wirklich sein, mich damit auseinandersetzen, was ist uns wichtig und wofür wollen wir sozusagen stehen, womit sollen sich die Leute identifizieren etc. Und dem wird zu wenig Raum eingeboten. Das finde ich, glaube ich, so ein bisschen ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch oft, dass Kultur so ein bisschen mit Friends and Family verwechselt wird. So, ne? Also viele versuchen dann so über diese Friends and Family Mentalität irgendwie, wir sind so eine zweite Familie und so, das irgendwie so aufzunehmen. Wir müssen uns alle lieb haben, irgendwie mega gut befreundet miteinander sein und andauernd irgendwie auch privat was zusammen machen. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Ansatz, der so ein bisschen das eigentlich verkennt, was Mitarbeiter eigentlich wirklich suchen, weil die meisten haben eine Familie, aber es geht trotzdem darum, dass ich Werte wiederfinde in dieser Kultur, die mir entsprechen.
Was würdest du sagen, warum ist das Thema Unternehmenskultur heute so wichtig oder warum wird es irgendwie im Moment immer wichtiger?
Da habe ich eine sehr eindeutige Antwort drauf, warum das zunehmend wichtiger wird, weil ich glaube, das, was Unternehmen lange ausgemacht hat, so dieser Purpose, wofür stehen wir eigentlich, was wollen wir erreichen, austauschbarer wird. Das heißt, der ist bestimmt wichtig, also wie man sich ja damit identifiziert, wenn wir was Gutes tun, zum Beispiel, wenn wir für ein nachhaltiges Unternehmen arbeiten etc. Viele Unternehmen tun das aber. Und letztendlich ist es sozusagen unwichtig für eine Person oder zweitrangig zumindest, ob ich zum Beispiel für ein Unternehmen arbeite, das nachhaltige Lebensmittel produziert oder nachhaltige Kleidung. Ich habe irgendwie eine Vision, einen Purpose in dem Unternehmen da drin, nachhaltige Produkte zu involvieren. Was aber dann doch entscheidend für mich ist, ist, wenn ich mich für A oder B entscheide und warum ich vielleicht bei A bleibe und nicht zu B wechsle, ist, wie geht es mir in diesem Unternehmen? Und wie werde ich denn da wertgeschätzt? Wie werde ich unterstützt, auch bei privaten Dingen, die mir wichtig sind? Und das macht halt eben eine Unternehmenskultur aus und ist ein Unterschied zu dem, was ein Purpose von einem Unternehmen ist.
Ja, spannend. Also so aus der eigenen Erfahrung ist das was es ja schon immer gegeben hat. Also es gab ja schon immer dieses, geht's mir gut oder schlecht in dem Unternehmen. Aber es ist halt oft hinter dem, wie sicher ist eigentlich mein Arbeitsplatz? Also ist das ein sicheres Unternehmen? Ist das irgendwie ein prestigeträchtiges Unternehmen? Immer so ein Stück weit zurückgefallen und wird halt jetzt, ja, wie du sagst, über den Purpose der letzten Jahre immer wichtiger. Ja, ich finde das schön, was du gesagt hast, menschenzentrierte Unternehmenskultur. Weil ja genau das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was so in vielen anderen Jahren oder in den Jahren davor so passiert ist.
Ich glaube, der Unterschied, wenn ich darauf nochmal eingehen darf, ist halt ganz klar, wir haben einen gewandelten Arbeitnehmermarkt. Wir haben Fachkräftemangel da draußen. Ich kann mir aussuchen, im Idealfall nicht für alle Branchen gelten, da muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Ich kann mir aussuchen, wo möchte ich denn arbeiten? Und genau das, was du eben gesagt hast, so es geht, die Marke von dem Unternehmen ist für mich als Arbeitnehmer zweitrangig. So, ne? Also es gibt ja genug Austauschbare, ob es jetzt Audi oder Porsche oder weiß ich nicht, was welcher Autokonzern das ist. Letztendlich geht es darum, wie geht es mir dort? Und das wird austauschbarer und andere Werte werden auch wichtiger. Dieser Generationen, also ich spreche ungern von Generationen, aber und stereotypischen Generationen, aber es ist schon so, dass da eine Bewegung drin ist, ne? Was ist mir wichtig, etc. Und dass dann halt auch mehr eingefordert wird.
Ja, und ein Stück weit auch eine Abgrenzung zu dem, also das auf der einen Seite und dann aber, wie du sagst, diese Family and Friends-Geschichte so als das andere Extrem mit wir müssen uns jetzt alle lieb haben und das Du, was von oben quasi gefordert wird, obwohl es sich irgendwie gar nicht richtig anfühlt, auf einmal den Chef, den man seit 15 Jahren hat, zu duzen, wenn der immer sehr viel Wert auf das Sie gelegt hat, weil das jetzt die Unternehmensführung quasi so vorgegeben hat. Das habe ich auch im Bekanntenkreis. Da kam das auch von oben, dass jetzt alles geduzt wird und alle fühlen sich damit unangenehm oder fühlen sich nicht wohl damit und das bringt nichts. Ja, also schön, das ist ja im Prinzip das, was ihr tut. Also welche Dinge, die ich für Unternehmenskultur tun kann, bringen mich denn dahin, wo ich als Unternehmen eigentlich stehen will, wie ich meine Unternehmenskultur definiere. Habt ihr Punkte, an denen ihr arbeitet, wo ihr sagt, da könnt ihr die Wünsche, Bedürfnisse der Mitarbeitenden oder auch der Arbeitgeber noch nicht befriedigen, seid aber dran? Also wenn du es sagen darfst.
Nein. Grundlegend nicht. Das hat vor allem was damit zu tun, dass wir erstmal uns jede Anfrage annehmen. Und das ist ja auch ganz bewusst, warum wir so ein breites und ganz umfassendes Portfolio haben. Es gibt, wenn man sich den Markt anguckt, unterschiedliche Player auf dem Markt. Es gibt viele, die sehr stark Mental Health auch in den Vordergrund stellen. Ich glaube aber, Mental Health hat natürlich auch eine Auswirkung oder die Probleme, die daraus folgen, kommen teilweise aus anderen Bereichen. Zum Beispiel Familie und Sozialleben, meine Kinderbetreuung, die Kindeserziehung etc. Und da hilft dann auch nicht nur ein Yogakurs, da brauche ich andere Angebote. Das bringt dann auch nichts, wenn nicht, das hast du eben ganz am Anfang auch gesagt, so, dann sollst du noch zusätzlich einen Yogakurs machen. Der Yogakurs ist aber vielleicht gar nicht die Lösung des Problems oder auch nicht die mangelnde Zeit für diesen Yogakurs. So, um dann nochmal drauf zurückzukommen, grundlegend können sich Mitarbeitende erstmal mit allen Problemen an uns wenden. Und da sind wir offen, die aufzunehmen und dann dafür halt eben Lösungen zu suchen und zu gucken, wie kann da ein Lösungsansatz aussehen, was kann da sozusagen unterstützen. Und es gibt natürlich Themen, die sind weniger häufig, tauchen weniger häufig auf. Pflege ist zum Beispiel so ein Fall, was noch weniger ist, was aber zunehmen wird. Immer mehr Pflegebedürftige und Angehörige, die pflegen müssen. Aber auch manche seltene Krankheiten, die schon an uns herangetragen worden sind, wo wir dann versuchen, Lösungen zu finden. Und da kann man auch gar nicht im Vorfeld diese Angebotspalette so breit machen, sondern ich sage immer, das ist so ein bisschen dann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und der nehmen wir uns irgendwie gerne an, weil das ja auch gerade das ist, was wichtig ist, wenn es Extremsituationen gibt, dass man da eine Unterstützung wird und nicht sagt, von der Krankheit XYZ haben wir noch nie was gehört, da können wir jetzt irgendwie nicht helfen. Das wäre, glaube ich, so das Fatalste, was man als externe Mitarbeitende in Beratung, Unterstützung sagen könnte.
Da schließt eine Frage von mir an. Du und Helene, ihr habt schon ein paar Beispiele gebracht von eurem Portfolio. Kannst du da mal einen groben Überblick geben? Ich selber war noch nie auf der Plattform.
Das wird schwer, es sind über 3000 Angebote.
Gut, nur mal einen groben Überblick. Vielleicht in Sparten oder so.
Nee, aber damit wollte ich nochmal ausdrücken, wie groß die Vielfältigkeit ist. Also wie gesagt, es fängt wirklich an, wir haben eigentlich also alle Lebensphasen, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Ne? Also das heißt, es fängt an bei Schwangerschaft und Geburt. Das können für Schwangere wirklich Schwangerschafts-Yoga sein, wo das dann auch adäquate Sportkurse sind, wo man mitmachen kann. Das kann Informationen zum Elterngeld sein, Elterngeldplanung, Elternzeitplanung. Es kann um gleichberechtigte Partnerschaft gehen. Das sind so Themen, die da drin sind. Dann geht das irgendwie weiter mit Eltern mit Kleinkindern. Da kommt dann die Wackelzahnpubertät auf, Schlafstörungen, Geschwisterstreit. Das sind Themen, denen wir uns da beschäftigen. Dann kommt Schule, Lernschwierigkeiten, wirklich auch virtuelle Kinderbetreuung und virtuelle Lernförderung. Virtuelle Lernförderung ist so eines der Angebote, was auch sehr, sehr, sehr beliebt ist, weil es halt einfach auch eine Betreuung ist, wo die Eltern aber auch das Gefühl haben, Kinder kriegen Mehrwert mit. Ich gehe da nochmal so Schulthemen durch mit denen in der Grundschule. Genau, und dann halt eben, wie gesagt, sehr viel Sport- und Entspannungsangebote, über 100 Stück die Woche für Erwachsene, unterschiedlichen Levels von Yoga, High Incentive-Training bis hin zu Achtsamkeit sind da unterschiedliche Angebote drin. Viele Informationen für pflegende Angehörige und dann vor allem halt eben auch 1:1 Beratung. Genau. Ferienbetreuung hatte ich, glaube ich, auch, habe ich noch nicht erwähnt. Kinderbetreuung, ein Teil des Portfolios.
Wenn ich das richtig verstehe, bietet ihr eine Art Kurse für Kinder an?
Genau, wir bieten auch virtuelle Kurse für Kinder an. Das ist auch virtuelle Kinderbetreuung. Wir haben das in Corona-Zeiten tatsächlich entwickelt. Und hätte man mich in Corona-Zeiten gefragt, und es gibt, glaube ich, auch Interviews, wo ich das gesagt habe, hätte ich gesagt, ja, wir machen das in Corona. Und danach bin ich aber froh, wenn die Kinder wieder in Kinderferiencamps irgendwie gehen. Wir haben es immer noch. Und es wird auch immer noch genutzt. Und jetzt gerade auch, wenn wir so in den Sommerferien drinnen sind, stecken bei vielen ja schon zu Ende, ist das auch immer noch eine Entlastung für Eltern im Homeoffice. Es ist einfach, wir haben da unterschiedlichste Programme. Das kann irgendwie, die basteln zusammen, die machen digitale Pfadfinder, dann gehen die auf Entdeckungskurs, spielen da irgendwie zusammen. Zur EM hatten wir Kurse zu, da sind die Moderatoren von EM-Spielen geworden und haben die irgendwie analysiert und haben da echt viel Spaß in diesen Kursen zusammen. Und für die Eltern ist das natürlich halt einfach, wenn sie im Homeoffice sind, dann macht das Kind halt wirklich mal eine Stunde einen aktiven Kuss auch irgendwie mit. Die haben da drinnen Spaß, die sind anständig betreut und sitzen halt auch nicht einfach nur vor der Glotze. Und das ist natürlich auch eine Entlastung im Homeoffice dann wirklich.
Ja, du sagst es, meine Tochter war im Feriencamp, aber sie ist wieder da und jetzt gerade schaut sie Fernsehen, weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein, die anderthalb Stunden zu überbrücken, die wir jetzt hier sprechen. Also genau das, das hat mich deshalb auch so interessiert und hat mich auch direkt so, die Ohren sind so gewachsen, als ich das gehört habe, Kinderbetreuung, super.
Ja, also wird immer noch angenommen, hätte ich auch nicht gedacht, also bleibt noch ein bisschen im Programm auf jeden Fall.
Das heißt, ihr macht Dinge remote, also die ich mir immer wieder angucken kann, egal wann ich sie mir angucke, und aber auch live, ja?
Ja, wir machen super viel online tatsächlich, und offline ist dann quasi Vermittlung von Ferienangeboten. Das ist ja unser Ursprungsprodukt, wo wir quasi herkommen. Und dann haben wir deutschlandweit ein Portfolio an Ferienangeboten, wo wir Eltern dabei helfen, auch die passenden Ferienangebote für ihre Kinder zu finden und dann die Kinder auch offline in die Ferien gehen können. Oder aber wir vermitteln wirklich auch Betreuungspersonen für eine 1-zu-1-Betreuung, helfen Au-pairs zu finden, vermitteln Kinderbetreuungspersonen. Genau.
Ich kann mir vorstellen, dass das einer eurer größten Sparten ist. Kann ich, oder kommt das nur, weil ich selber eine Mutter bin und immer wieder Probleme habe bei der Betreuung?
Ja, schon. Das ist natürlich wichtig. Aber tatsächlich, und das finde ich ehrlich gesagt, ist ein bisschen lustig, treten auch sehr viele Unternehmen mit uns daran, mit dem Thema Notfallbetreuung. So ein Beispiel, was ja auch sehr lange irgendwie schon von Anbietern auf dem Markt etabliert ist. Tatsächlich ist das in der Nachfrage von den Eltern aber gar nicht so groß. Weil wenn du jetzt Mutter bist, ganz ehrlich, du hast eine Work-Situation, würdest du dein Kind einfach irgendwo von heute auf morgen wo abgeben?
Nee, abgeben nicht, ne? Aber so, ich finde diese digitale Idee gar nicht schlecht.
Also, ja, genau. Digital wird super genutzt, aber ich dachte, du fragst jetzt quasi nach der Offline-Betreuung, ne? Und wir vermitteln Kinderbetreuung viel in Familien, die halt öfters Betreuungsengpässe haben, so, und dann halt sagen, ich brauche einen Babysitter regelmäßig, eine Babysitterin regelmäßig. Da vermitteln wir schon, aber so dieser Case, ich brauche jetzt eine Notfallbetreuung von heute auf morgen. Diese Notfälle gibt es, ganz klar. Aber ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, als Unternehmen eher ein Zeichen zu setzen, Flexibilität den Eltern zu ermöglichen, weil das ist wahre Familienfreundlichkeit dann, ne? Du hast einen Betreuungsengpass, wir verstehen das, du bist irgendwie Mutter, dann arbeitet aus dem Homeoffice heute, wir gucken irgendwie, dass wir eine andere Lösung finden. Das ist was Eltern viel mehr annehmen, als zu sagen, hier hast du deine Backup-Einrichtung, da kannst du dein Kind ja hinpacken. Das ist, glaube ich, was einfach nicht angenommen wird in dem Sinne. Und dann ist es tatsächlich so, dass halt einfach wirklich die Formate, von denen ich eben erzählt habe, und vielleicht kannst du das auch nachvollziehen als Mutter, fast eine größere Herausforderung sind. Ich meine, die Betreuung, klar, das ist ein Betreuungsproblem. Wir wissen auch alle, wir haben eine Kita-Krise irgendwie, die da kommt, und mangelnde Betreuungsplätze. Aber wenn ich die ja einmal habe, dann ist, glaube ich, so das Betreuungsproblem im Gegensatz zu dem, wo ich mich im Alltag mit auseinandersetze, ne? Also so diese Themen Schule, Erziehung, Geschwisterstreit, gleichberechtigte Partnerschaft, Medienkonsum, der erste Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Das bringt ja bei Eltern nochmal ganz andere Fragezeichen mit sich, wo sie sich auch Sorgen machen und was natürlich dann halt auch mentale Belastungen auch irgendwie hervorrufen können. Also dieses Wort Mental Load bei Müttern ist ja ganz extrem. Und da versuchen wir vor allem halt eben auch Lösungen anzubieten. Wie kriege ich sowas in den Griff, ne? So dieses Phänomen und da Unterstützung zu finden.
Mich hast du jetzt überzeugt, deswegen dachte ich frage dich direkt mal, kannst du die Werbetrommel rühren? Wie komme ich zu euch? Wo findet man euch? Einfach für alle, die jetzt sagen, wahaha, brauche ich. Es geht ja darum, dass das Unternehmen machen, ne? Also das muss ja dann ein Unternehmer sein. Es kann ja nicht die Einzelperson, die Privatperson, oder geht das auch?
Nee, es geht nur beim Unternehmen tatsächlich. Privatpersonen nicht, sondern wir sind da halt eben für Unternehmen eine Software-as-a-Service-Leistung. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen Interesse daran habt, Voyo zu implementieren, dann findet ihr uns bestimmt einmal über einen Link in den Shownotes, der eingebunden wird. Und sonst dürft ihr auch einfach googeln. Ich buchstabiere nochmal, Voio. Und genau zwei I und dann ein O. Und dann solltet ihr uns relativ finden. Und dann könnt ihr natürlich auch einmal erstmal vor allem Demo-Zugang bekommen zu der Plattform, um zu sehen, was ist da alles drin. Und dann würden wir, je nachdem, was ihr halt eben wirklich haben wollt, wir haben verschiedene Pakete, schauen, dass ja wir das richtige Paket für euch finden und dann das Ganze implementieren. Und dann haben eure Mitarbeitenden Zugriff.
Und woran man jetzt erkennt, dass Kerstin selber Podcast-Hörerin ist, ist, dass sie korrekterweise gesagt hat, man findet es in den Shownotes. Leute, ich verlinke euch das natürlich. Und jetzt weiter im Skript.
Ich wollte noch mal auf ein anderes Thema. Also Teil von Unternehmenskultur ist ja auch das Thema Inklusion. Und da bist du ja eigentlich selbst, oder da bist du ja eine der besten Spokespersons quasi dafür. Ich finde das Thema in der Gesellschaft immer noch viel zu wenig verankert und noch viel zu wenig in Unternehmenskultur implementiert, also sowohl Inklusion als auch Diversity. Du hast ja selbst eine, guck mal, da weiß ich schon gar nicht, wie ich es nennen soll. Was sagst du selbst dazu?
Ich habe gelernt zu sagen Hörbehinderung. Ich musste das auch erst akzeptieren für mich. Langer Weg dahin auch, aber ja, eine Hörbehinderung.
Ich habe nochmal gegoogelt im Vorfeld, was jetzt denn eigentlich politisch der Begriff ist und da auch nochmal gelesen, dass es ganz viel auf das eigene Wording ankommt. Also was schwierig ist, und das finde ich auch immer schwierig, ist, wenn man so drumherum druckst und sagt Herausforderungen oder so, weil es das ja irgendwie nicht trifft. Also ich finde, das klingt immer so, als wäre das was, was man mit genug Anstrengung ja schon irgendwie wieder heilen könnte oder loswerden könnte.
Also um das Thema mal so ein bisschen aufzugreifen, weil ich muss auf der einen Seite sagen, ich bin selber keine Expertin für das Thema. Ich habe das, habe auch noch nicht lange diese Schwerbehinderung. Also ich bin quasi einseitig taub zur Welt gekommen und habe vor ungefähr 7 Jahren dann einfach rechts auch Hörverluste gehabt, so dass ich heute eine Hörbehinderung habe und nur noch mit Hörgerät sozusagen höre. Und das natürlich auch Implikationen auf meinen Berufsalltag etc. hatte. Genau, zu dem Thema. Ich glaube, ich bin da selber keine Expertin und Expertin. Du sagst aber auch einen richtigen Punkt. So ein bisschen so dieses, was ich gelernt habe, so wie spricht man das an? Und ich bin auch selber jemand, der manchmal so Berührungsängste hat. Und ich habe da mal einen ganz wichtigen Tipp von jemandem bekommen, der auch im Rollstuhl sitzt oder auch von anderen, die, sag ich mal, sichtbarere Behinderungen haben. Bei mir sieht man das ja auch gar nicht. Man muss sich immer so ein bisschen fragen, woher kommen die Berührungsängste, die man hat? Weil ich glaube, die Personen, die da einem gegenüber sind, haben die eigentlich nicht und sind auch offen. Ich glaube, man sollte aber auch so ein bisschen, und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, und Respekt vor allem bei denjenigen, die eine sichtbare Behinderung haben, nicht, das geht ja, die sind ja mehr als das. Ne? Also das ist ja, die sind ja trotzdem Mensch, die haben einen Beruf. Und oftmals werden die zu Anfang gefragt, warum sitzt du denn im Rollstuhl? Und das ist die erste Frage, die sie hören. Und das würdest du einen Menschen, der keine sichtbare Behinderung hat, nicht fragen. Du würdest ihm andere Fragen stellen. Und ich glaube, das ist so ein erster Punkt, mal zu überlegen, so wie begegne ich Menschen, die anders sind als ich und warum stelle ich diese Fragen so. Und dann ist es, glaube ich, einfach auch wichtig, einfach so das anzuerkennen, dass man Herausforderungen hat, gerade so sich unsicher ist, so wie du das gerade gemacht hast. Und dann sagen, hey, ich bin mir irgendwie unsicher, wie passt das denn für dich? Und ich glaube, das ist auch was, wo viele Menschen irgendwie Verständnis haben, egal was man hat, ob das jetzt eine Behinderung ist oder ob das irgendwie was anderes ist. Ne? Das kann ja auch eine chronische Krankheit sein oder weiß ich nicht. Da einfach zu anerkennen, hey, ich bin hier gerade irgendwie unsicher. Da kann dir ja auch niemand irgendwas Böses zutun. Das ist ja vollkommen legitim, dass du das auch bist. Und dann findet man dann Dialog und einen Umgang mit. Das ist so mein Tipp, den ich da habe. Und da hast du das genau richtig gemacht, mich zu fragen, wie würdest du das denn für dich bezeichnen? Und es gibt bestimmt andere, die in einer ähnlichen Situation sind, die sich vielleicht gar nicht, also die mit diesem Begriff, ich habe eine Behinderung, überhaupt nichts haben können, ne? Sondern halt irgendwie sagen, ja, ich habe eine gesundheitliche Herausforderung oder sowas. Das ist so das, wie sich das bezeichnen.
Genau genommen haben wir das ja dann auch. Wir haben nämlich eine Sehbehinderung. Nur da ist es irgendwie gesellschaftlich ganz anders anerkannt. Vielleicht, weil es einfach so viele betrifft. Aber ich bin auch mit einer starken Sehschwäche geboren. Und die Leute sagen jetzt nicht als erstes, sag mal, warum trägst du eigentlich eine Brille? Also interessiert ja keinen.
Ist übrigens bei Hörbehinderungen tatsächlich, ich habe heute Morgen mit jemandem drüber gesprochen, über Hörgeräte. und wie hoch die Hemmschwelle ist von Menschen, die geringes Hörvermögen haben, Hörhilfen in Anspruch zu nehmen. Und jeder Zweite da draußen läuft mit einer Brille rum.
Ich glaube, das hat viel mit Sozialisierung im Kindheitsalter auch zu tun, denn die Hörgeräte kommen ja ganz oft, also ich kenne da keine Statistiken, aber es ist ja doch oft so, dass sie im Alter dazukommen und jemand dann zugeben muss, dass er jetzt diese Altershörgeschichten dazu bekommt. Bei manchen ist das auch bei der Brille so. Ich weiß nicht, da lässt sich drüber diskutieren, warum das bei manchen Sachen besser anerkannt ist und bei manchen schlechter.
Es hat bestimmt auch ganz viel mit der eigenen Anerkennung von in Anführungsstrichen Schwäche zu tun, ja, sich einzugestehen, dass Dinge nicht so gut gehen, wie es bei anderen geht. Also das mit der Brille vielleicht noch recht leicht, aber ich kenne auch genug Menschen, die eine Brille bräuchten und keine tragen, weil sie sagen, das steht mir nicht oder so. Und ich mir einfach denke, warum? Warum macht man sich selbst schwerer, als es sein müsste? Aber ja, also ich will nicht mal sagen, das eigene Ego, aber so ein Stück weit, ja, das vielleicht mit Schwäche eingestehen, gleichsetzen.
Ja, oder es geht um total oberflächliche Dinge wie die Optik. Also die Optik bei Brillen doppelt
deutlich. Also auch bei mir war das ein langer Lernprozess. Da könnte ich ja noch stundenlang drüber reden. Ich habe mir das am Anfang auch nicht angeschaut. Ich habe das lange Zeit nicht kommuniziert, dass ich schlecht höre. Und wozu hat das bei mir geführt? Das hat zum einen zu Stress geführt. Das hat dazu geführt, dass ich regelrecht Angst vor Situationen hatte, in denen ich wusste, ich muss viel kommunizieren und gut zuhören können. Das hat sogar so weit geführt, dass Teamkollegen und Kolleginnen, die gerade neu bei uns angefangen haben, die das noch nicht wussten, mich als so ein Feedbackgespräch quasi, ja, Kerstin ist irgendwie immer so nicht nahbar, kümmert sich nicht irgendwie um echt so ein bisschen abgehoben als, ne, so interessiert sich nicht für uns, dass da solches Feedback kam. Und das ist mir dann bewusst geworden, ich so, hä, ich interessiere mich nicht für mein Team? What? Das war halt einfach rausgestellt, so, ich habe die schlichtweg nicht gehört, wenn die morgens reingekommen sind und links neben mir standen und Guten Morgen gesagt haben. Und das ist, glaube ich, das, was man sich so ein bisschen bewusst sagen muss, auch in Bezug auf sehr viele andere Herausforderungen, die man irgendwie hat. Wenn ich das nicht kommuniziere, kann darauf keiner Rücksicht nehmen. Das ist auch, es gibt ja viele unsichtbare Behinderungen und Krankheiten und Herausforderungen auch. Das können chronische Rückenschmerzen sein, das kann Migräne sein, das kann Hauterkrankungen, Darmerkrankungen sein, etc. Und ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen privat sein, das muss ich nicht unbedingt auf der Arbeit, ich muss nicht sagen, wie geht's mir damit irgendwie, und aber faktisch anerkennen, ich habe diese Herausforderung. Weil wenn ich das nicht tue, auch in einem Arbeitskontext, dann kann ich auch nicht inkludiert werden und ich kann auch nicht, mein Arbeitsumfeld kann auch nicht so an mich angepasst werden, dass das für mich funktioniert. Im Gegensatz, ich melde mich vielleicht irgendwie häufiger krank, ich fehle häufiger und meine Führungskraft denkt sich dabei als Resonanz daraus, weil wir es natürlich auch nicht anders gelernt haben, die Person hat keinen Bock mehr, ist nicht motiviert, bewirbt sich vielleicht schon woanders. Obwohl das gerade Menschen sind, die eigentlich ja schon sehr dankbar darüber sind, dass sie einen festen Job haben, dass sie Leistungsbereitschaft sind. Wir brauchen halt einfach nur ein anderes Working Environment, das für sie funktioniert. Und das kann sein, dass sie irgendwie flexibler arbeiten, dass sie mehr im Homeoffice arbeiten, weil sie es abdunkeln können, wenn sie Migräne haben und dann lichtempfindlich sind. Das sind unterschiedliche Thematiken. Und deswegen wie gesagt, ich bin keine Inklusionsexpertin auf allen Bereichen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Facetten, die man da berücksichtigen muss. Aber ich finde für mich persönlich immer, Inklusion hat so zwei Dimensionen. Das zum einen, dass wir ein Umfeld schaffen müssen, wo man eine psychologische Sicherheit hat. Das heißt, ich habe keine Ängste, ich muss keine Angst haben, das zu äußern, was ich benötige oder was ich für Herausforderungen habe. Vor allem dann, wenn sie nicht sichtbar sind. Und auf der anderen Seite fängt das aber auch nur bei mir an. Weil gerade dann, wenn es unsichtbar ist oder auch wenn es sichtbar ist, ist es trotzdem wichtig, dass ich kommuniziere, was für Bedürfnisse habe, was für Herausforderungen habe ich. Weil anders kann mein Umfeld da auch keine Rücksicht drauf nehmen.
Ja, finde ich super. Weil es ja auch ganz viel, wie du schon gesagt hast, auch um Abgrenzung geht. Ne? Also auf der einen Seite das zu äußern und quasi das Umfeld, das Berufliche wie auch das Private mitzunehmen und zu sagen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich habe diese Art der Behinderung, der Einschränkung und was bedeutet das jetzt für das tägliche Miteinander im Job, wie auch immer, welche Dinge brauche ich oder welche Dinge kann ich vielleicht auch nicht so gut? Auf der anderen Seite aber auch einfach eine gesellschaftliche Akzeptanz, finde ich, und die fehlt mir in vielen Dingen einfach noch. Also das ist noch so als, ja, wie du auch gesagt hast, das ist als kein Bock oder ach, damit nimmt man sich jetzt schon wieder raus und ah, das ist jetzt ja wunderbar, das passt ja gerade, ja, also so dieses entgegen des Leistungsprinzips, so ungefähr zu sagen, so da will jetzt jemand einfach nicht, das hat gar nichts damit zu tun, sondern das ist jetzt einfach gerade praktisch und bequem. Ich erinnere mich noch, das hatte mir eine Kundin mal gesagt, dass ihre Mutter es für eine gute Idee hielt, die ist Anfang der 80er geboren, dass sie eine Schwerbehinderung, einen Schwerbehindertenausweis hat. Also im Prinzip hat sie gar nichts, sie hatte damals, glaube ich, ein bisschen Asthma und hat jetzt einen Schwerbehindertenausweis. Das, was früher mal super gut war, so und heute eher zu einem Problem führt, etc. Ja, und an sich fehlt mir die gesellschaftliche Akzeptanz. Und wie du schon gesagt hast, das sind Behinderungen, die manchmal sichtbar sind, manchmal auch einfach nicht sichtbar sind. Und ich weiß gar nicht, ob es da einen Begriff für gibt. Aber das geht ja auch noch weiter mit geistig behinderten Menschen. Ich habe einen Onkel, der geistig behindert ist. Ich bin also quasi damit aufgewachsen, mit geistig behinderten Menschen in meinem Umfeld. Und für mich war das immer normal. Und dann so im Jugend- und Erwachsenenalter zu sehen, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, als wären das ansteckende Krankheiten, wie da Leute die Straßenseite wechseln, also wirklich die Kinder wegziehen, wo ich immer denke, nee, Gesellschaft, da ist einfach noch ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel zu tun, um zu sagen, auch die Menschen sind in der Lage, Leistung zu bringen und wollen ja auch. Also es ist ja nicht so, als wollen die den ganzen Tag rumsitzen, sondern die wollen ja auch Teil der Gesellschaft sein, die wollen auch für ihr Geld arbeiten.
Ich glaube, was wichtig ist, ist Kommunikation, Miteinander, Austausch. Ich begrüße jeden, der da draußen irgendwie Role Model ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, der Vorbilder und auch den Mut haben, Vorbild zu werden. Genau. Ja, wir haben da definitiv noch einen langen Weg. Ich finde aber auch einen Punkt immer. Es ist ja auch, also ich glaube, man muss es hier auch selbst reflektieren. Also auch ich reflektiere mich selbst in dem Sinne, wo habe ich eigentlich unconscious bias noch? Ne? Wo habe ich wo muss ich das noch aufdecken? Weil das ist ja auch was uns schon auch irgendwie innegewogen ist. Ne? Und auch es gibt bestimmt viele da draußen und da kriege ich eigentlich fast manchmal noch mehr in den Hals, ehrlich gesagt. Ich bin so offen, ich bin nicht rassistisch oder ich ich habe keine Vorurteile, ich bin total offen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, ne, ich würde von mir auch sagen, ich habe super offene Einstellungen, aber ich habe bestimmt auch manchmal und auch gerade im Job, irgendwie, wenn ich hire und so weiter und so fort, immer noch unbemerkte Vorurteile. Und das ist wichtig, sich da selbst zu challengen und zu überlegen, wo liegen die? Und warum habe ich die eigentlich? Und warum habe ich da Berührungsängste? Oder warum habe ich irgendwie, sich mit dem Thema halt eben auch auseinanderzusetzen und nicht einfach zu sagen, so, ich bin super offen und mache immer alles richtig.
Ja, mein Mann sagt immer, wir sind halt schlecht erzogen. Damit meint er jetzt nicht unsere grundsätzliche Erziehung, sondern dass wir eben teilweise von Menschen erzogen sind, bei denen Alltagsrassismus und auch Ausgrenzung von bestimmten Gruppen von Menschen einfach noch an der Tagesordnung war. Da wurden noch Worte benutzt, wo heute jeder den Mund sich zuhält und sagt, oh Gott, das darf man doch nicht sagen. Und die werden dann auch heute noch benutzt. Von diesen Menschen sind wir großgezogen. Das heißt ja nicht, dass unsere Einstellung diese sein mag, aber das ist ja auch gar nicht die Frage. Die Frage, ich habe neulich tatsächlich mir mit jemandem geschrieben, der in seinem Podcast immer von Muddis spricht, aber im Negativen. Immer wenn jemand dick ist oder wenn er strickt oder wenn er irgendwie nicht so schnell denkt, dann sagt er immer, ja, wie so eine Muddi. Und dann, das war das erste Mal in meinem Leben, ich bin eine weiße Cis-Frau, dass ich eine Form von Ausgrenzung gefühlt habe und gedacht habe, nee, so geht's nicht. Interessanterweise ist das ein schwuler Podcaster und ich habe gesagt, also ich habe ihn da gar nicht drauf angesprochen, aber ich hatte halt gedacht, er hat mehr Feingefühl, wenn ich ihm sage, dass das ein unangenehmes Gefühl war für mich, dass es ein ausgrenzendes Gefühl war, als Mutter ständig so eine dicke, olle, langweilige Mutti sein zu müssen, in seinen Augen. Und dann sagte er, ja, wenn, als ob ich, ne, also das, dann ging das Gespräch interessant weiter, so wie ich nicht gedacht hätte. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist einfach zu sagen, wir sind noch sehr schlecht erzogen und müssen schauen auch, dass wir das besser weitergeben, offener weitergeben und es geht nicht nur um unsere Einstellung. Es geht nämlich ganz viel darum, wie es ankommt bei dem anderen. Und gerade da waren wir ja am Anfang, da schließt sich vielleicht auch der Kreis. Da müssen wir eben vielleicht einfach in die Gruppe gehen, die wir ansprechen wollen und fragen, wie hättet ihr es denn eigentlich am liebsten? Also wie wäre es denn für euch schön? So, dann ist es ein gutes Miteinander. Es geht nicht um uns und was wir fühlen. Ich mag die doch alle. Alles so ist es doch gar nicht gemeint. Darum geht's nicht.
Das ist ja auch eins der gefährlichsten Vorurteile, dieses I'm not biased bias. Ich glaube, Adam Grant hat was darüber geschrieben. Also dieses Vorurteil, dass wir keine Vorurteile haben. Also man denkt, also alle anderen, ja klar, auf jeden Fall, ja, alle Rassisten und so, aber ich nicht, bin total offen und nee. Aber ich glaube ja, irgendwann, wenn man an gewissen Dingen arbeitet und denkt so, jetzt super, jetzt habe ich dran gearbeitet, dann jetzt bin ich durch mit dem Thema. Aber wie mit allen Themen der Selbstentwicklung ist man damit ja nie fertig, ist immer ein Weg.
Ja, ich glaube auch, das darf man nicht für sich beanspruchen, wir werden auch lange nicht mit diesem Thema durch sein. Genau, also das, und dazu sagen, so, ich habe jetzt irgendwie ne, 3 Trainings gemacht, Haken hinter, definitiv falsche Einstellung.
Ja, und da sind wir dann wieder am Anfang mit dem, wie soll Unternehmenskultur eigentlich sein und was hilft es mir eigentlich, wenn eure Kurse, eure Module mir da helfen, quasi immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und zu gucken, wo kann ich mich eigentlich selbst entwickeln, wo habe ich noch blinde Flecken oder Vorurteile, an denen ich arbeiten kann.
Habt ihr Antirassismuskurse eigentlich?
Ja, wir haben Unconscious Bias Training, auch in Teams, wir haben Umgang. Wir haben auch für Führungskräfte, auch wenn sie merken zum Beispiel, sie haben irgendwie rassistische Stimmung im Team, wie können sie das irgendwie moderieren? Da haben wir viele Angebote in dem Rahmen, was so unter dem Themenbereich Arbeitsleben und Teamkultur fällt.
Gut, cool.
Auch Umgang mit Sexismus, Gleichberechtigung, Altersdiversität. Genau, die hatte ich eben gar nicht genannt, ne?
Nein, wir waren auch hängen geblieben bei den Kinderkursen. Ich glaube, du warst eigentlich noch gar nicht durch.
Nee, war ich auch. Cool. Nicht. Das ist immer so ein bisschen, das ist immer so der Nachteil, wenn ich ehrlich bin, weil wir halt aus diesen Lebensphasen kommen. Und das Thema natürlich Diversity ja alle Lebensphasen betrifft. Deswegen, glaube ich, gibt mir das leider auch, guck mal, guter Reminder, so ein bisschen manchmal dann in dem Thema unter, aber das ist halt auch, ich sag auch mal, das ist ein Thema, das eigentlich alle betrifft. Also man muss mal selbst reflektieren, irgendwie, welche Diversitäten hat man eigentlich selber? Und dann wird man auch merken, so, okay, ne, die Vorurteile habe ich auch irgendwie schon bekommen. Und warum bin ich dann eigentlich so vorurteilsbehaftet, welchen die andere Diversitätsnormen ausleben oder haben?
Ja, super spannend. Wir haben nämlich mal 2 spannende Fragen zum Schluss. Und die erste wäre, welche Menschen inspirieren dich?
Das wurde ich schon mal gefragt. Und mich inspirieren einfach wirklich die Menschen in meinem Umfeld. Mich inspiriert meine beste Freundin, wenn sie mit ihrer Tochter irgendwie spielt und Sachen macht, dann finde ich, zeigt sie da irgendwie ganz große Stärke oder irgendwie ihr Leben managt, ist so das eine. Mich inspiriert meine Eltern und meine Mutter. Ich glaube, es sind echt wirklich eher so Menschen direkt aus meinem Umfeld und gar nicht unbedingt diejenigen, die aus irgendwelchen Billboard-Magazinen runterscheinen oder so, sondern einfach, ja, die Menschen, die ich so tagtäglich miterlebe.
Das ist ganz spannend, das kommt ganz häufig. Also ich glaube, wir hatten bisher nur 1 oder 2 Personen, die wirklich Personen genannt haben, so aus dem öffentlichen Leben. Bei ganz vielen sind es so das nähere Umfeld, also dann auch konkret Mutter, Großmutter, wie auch immer, oder ja, die Bubble an sich, in der man sich so bewegt. Welches Buch hast du zuletzt gelesen oder gehört? Wir diskriminieren hier nicht, ob man mit den Augen oder mit den Ohren.
ich muss doch gerade wirklich ein bisschen, ich bin gerade ein Buch am Lesen von Bernhard Schilk. Ich habe zuletzt gelesen von Arvin Penn, Hotel New Hampshire. Also ich bin eher so, wenn ihr das jetzt so hört, dann sind das halt einfach wirklich Romane, Bücher. Benedikt Welz habe ich zuletzt gelesen auch und persönlich ein großer Fan von Ferdinand von Schirra.
Die habe ich auch alle, ich glaube, also so, die lese ich auch alle gern, ja, die du gerade aufgezählt hast.
Genau, also wenn ihr jetzt irgendwie so Tipps erwartet hättet, die irgendwie um New Work und was weiß ich, was da höre ich dann eher Podcasts oder lese irgendwie Artikel. Aber ja.
Wir haben keine Tipps erwartet, sondern sind beide nur kleine Leseratten bzw. Hörratten und freuen uns immer über neue Empfehlungen. Und wir hoffen, dass es auch unseren Hörerinnen, ich denke, wir haben im Moment viel Hörerinnen, so gehen wird. Deswegen habe ich das jetzt nicht gegendert.
Und ich glaube, es macht auch, also zum Thema nahbar, es macht halt, gibt da nochmal einen persönlichen Eindruck von der Person.
Ja, das stimmt. Ja, gut, dass ich lese. Da habe ich keine Antwort drauf. Ja, tatsächlich auch viel zu wenig eigentlich, ne? Aber das ist immer so ein bisschen das, was dann doch zu kurz kommt. Kommt dann eher beim auf viele andere Hobbys.
Wir fragen ja bewusst nicht, wann du es gelesen hast oder so. Oder was liest du gerade, sondern was hast du zuletzt gelesen? Das kann ja auch vor 20 Jahren gewesen sein in der Schule. Niemand muss sich hier diskriminiert fühlen. Ja, jeder hat ja schon mal irgendwas gelesen. Von daher geht das, glaube ich.
Was habe ich wieder gelesen? Homo Faber. Das war mein vorletztes Buch, was ich wieder gelesen habe. Ich habe es wieder weggeschlungen. Ich habe es in der Schule gelesen. Das war das einzige Buch in der Schule, was ich gut fand. Und dann habe ich das letztens irgendwie wiederentdeckt. Und jetzt muss ich das nochmal lesen. Und ist ja auch ein Klassiker. Kann ich aber wirklich jedem nochmal empfehlen, das nochmal zu lesen. Großartiges Buch.
Die Bücher, die wir in der Schule lesen sollen, sind oft Bücher, die man erst als Erwachsene, finde ich, voll und ganz zu schätzen weiß. Also mir ging das oft so. Also ich habe Wolfsblut und sowas alles haben wir gelesen. Es ist zwar trotzdem eine nette Geschichte, aber heute ist sie was anderes, als sie damals war.
Weiß nicht, ob ich mir Faust nochmal antun würde.
Nee. Doch, das habe ich auch nochmal gelesen.
Faust freiwillig gelesen, wir haben es gar nicht in der Schule gelesen, aber Faust 1 fand ich wirklich gut und bei Faust 2 war ich so, okay, entweder ist er verrückt oder ich bin verrückt, ich verstehe nichts.
Ich habe sogar die Bibel gelesen aus reiner Leselust. Ich wollte halt verstehen, was alle daran finden. Ich selber bin nicht christlich erzogen oder so. Das wollte ich halt verstehen. Aber naja, auch so als Teenager. Also vielleicht ist es doch eine gute Idee, den Erwachsenenbüchern nahezubringen.
Ja.
Schön.
Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, mit euch ein bisschen auch abzuschweifen, würde ich sagen.
Ja, das ist ja das Schöne. Deswegen gibt es gar nicht so viele Fragen, die wir im Vorfeld schon so vereinbaren, sondern wir schweifen ganz gerne mal ein bisschen in die einzelnen Themen ab, die bei uns gut passen und die uns interessieren. Es war wirklich sehr schön. Danke, Kerstin.
Gerne.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.